Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Konnichiwa. Guten Tag. Es ist Japanuary. Es ist Japan. Nein, es ist Quatsch. Es ist Januar. Und im Januar naja, ist Japanuary. Das heißt, man schaut sich japanische Filme an. Das ist eine, ja, es ist so eine Nerd-Medien-, Social-Media-Bewegung. Man schaut sich japanische Filme an und spricht darüber. Blogger, Videoblogger, Podcaster, was auch immer. Und ja, ich bin da nicht so tief drin. Das macht man natürlich, wenn man generell gerne japanische Filme schaut oder mehr japanische Filme schaut. Ich bin nicht so tief in dem Rabbit Hole drin, aber habe es auch bislang noch nicht geschafft, allzu viel zu sehen. Der Japan hat noch ein paar Tage, aber einen Film habe ich gesehen und über den möchte ich dann jetzt heute doch ein bisschen reden. Schon eine Weile her und ich schieb das vor mir her. Ich wollte eigentlich eine ganz, ganz große Sache draus machen, richtig tief reingehen. Das kriege ich nicht hin. Da war einfach viel zu viel in den letzten Tagen und Wochen dazwischen. Es kommt immer irgendwas und das wird jetzt bis zum Ende Januar auch nicht besser. Meine Tage sind momentan alles andere als perfekt. Ich rede über den Film Perfect Days. Ja, naja, okay, das war jetzt nicht so gut. Aber ja, vielleicht doch. Denn es geht in Perfect Days tatsächlich um genau das, um jemanden, der in seinem Tagesablauf sich vollkommene Tage schafft und darin auch eine gewisse Ruhe, ja, eine Ruhe und einen Ausgleich und Perfektion in einem einfachen Lebens- und Tagesablauf findet. Was mir momentan irgendwie gerade sehr abgeht, weil mein Leben irgendwie momentan gleichzeitig eine Mischung, also abwechselnd Stillstand und Chaos bringt. So fühlt sich es zumindest gerade an. Es ist, die letzte Woche war super anstrengend, die nächste Woche wird ebenfalls super anstrengend und ich glaube bis Ende Februar gibt sich das alles hier die Klinke in die Hand. Von betäubend bis aufreibend. Da ist es ganz gut, wenn man sich sowas, wenn es so Filme wie Perfect Days gibt, die auch eine Ruhe mit sich bringen, die man vielleicht sonst vermisst. Naja, ich sag euch mal kurz, worum es eigentlich geht oder beziehungsweise was das eigentlich ist. Perfect Days ist ein Film von das ist gar nicht so verkehrt. Man hat ein zeitloses Zeitempfinden, wann dieser Film spielt, aus einem ganz bestimmten Grund, obwohl man recht schnell dahinter kommt, dass der Film aus unserer Zeit ist. Der Film stammt von 2023. Es ist ein deutsch-japanischer Film. Der Regisseur ist niemand anderes als Wim Wenders. Mich hat das erstmal sehr überrascht. Ich wusste das nämlich alles nicht. Ich hatte den Film empfohlen bekommen von einer Freundin, die mir nicht allzu viel erzählen wollte, um ja, mir keine Spoiler zu geben, um mir die Überraschung nicht zu verderben. Und dann erwarte ich natürlich, weiß Gott was, wenn also bei den Filmen, die ich normalerweise sehe, habe ich irgendeinen Plot-Twist, irgendeine Science-Fiction-Geschichte, irgendwas Spektakuläres, Schräges, Weirdes erwartet, dass das dann plötzlich passiert. Parallelwelten, weiß Gott, weil Monster, irgendwas, Geister, weiß Gott was. Und das kam aber nicht. Und es hätte mir eigentlich schon recht schnell ja, in den Sinn kommen können, als ich Wim Wenders gelesen hatte. Aber das war nicht, weil ich dachte mal, sag mal, aber wenn sie mir nicht verraten wollte, was noch passiert, dann muss doch irgendwas Spektakuläres passieren. Spoiler-Alarm hätte ich vielleicht am Anfang schon sagen sollen. Aber wie gesagt, es passiert eigentlich nichts Spektakuläres, als dass wir den Tagesablauf eines Japaners sehen, Herr Hirayama, gespielt von Kochi Yakusho, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, der ein sehr einfaches, bescheidenes Leben lebt, von der ganzen Erscheinung her, aber eigentlich ein kultivierter Mann im mittleren Alter wirkt. Man könnte ihn sich durchaus im Anzug als Vorstand einer Firma oder als, keine Ahnung, als Lehrer oder Professor vorstellen, aber er putzt Toiletten. Er lebt in einem sehr bescheidenen kleinen Apartment, das sich über zwei Stockwerke in sehr beengten Räumlichkeiten, da ist eine kleine winzige Küche, kein Badezimmer, im oberen Stockwerk zwei kleine Räume, er schläft auf dem Rollfuton, den er abends auslegt, morgens sauber zusammenfaltet, das sind Regale mit Büchern, allerdings keine hochintellektuellen Bücher sind, wie sich herausstellt, einfach Romane, Patricia Highsmith, sowas. Aber er liest gerne und er hört gerne Musik. Und es ist auch nicht klassische Musik, sondern es ist die Pop-Rock-Musik aus seiner Jugend, die er in Form von Kassetten sammelt. Er hat ein Kassettengerät da, ein Tonbandrekorder, so einen schönen alten, wie ich den auch in den 80ern habe. Und diese Kassetten, das sind keine selbst aufgenommenen, sondern Kauf-MCs. Ich glaube, ich hatte maximal zwei davon, weil ich dann schon damals recht schnell, ich bin ja auch Jahrgang 73, also habe ich die 80er mit Kassetten noch richtig voll erlebt und noch die 90er, und das ging ja ziemlich lang mit Kassetten, mit Mix-Kassetten, aber bei mir waren es dann recht schnell LPs, die man gekauft hat, und dann sehr schnell auch CDs, weil ich zusammen mit meiner ersten Stereoanlage auch einen CD-Player hatte. Also Kaufkassetten, MCs hatte ich so gut wie nie. Und die sammelt er. Und hört die jeden Tag auf seiner Fahrt zur Arbeit. Er fährt einen Firmenkleintransporter, wo er seine ganzen Putzgeräte drin hat, wohnt in einer nicht gentrifizierten Gegend von Japan, arbeitet aber, das ist interessant für die Firma, wie heißt das, The Tokyo Toilet. Das sind unglaublich schicke, künstlerisch gestaltete Tokyota-Toiletten, die stillen Örtchen, die dann auch sind die stillen Orte von Tokio, ja. Da geht es eigentlich auch in den Film darum, um die stillen Orte. Er putzt unglaublich gewissenhaft und akribisch diese Toiletten, die aussehen wie Kunstinstallationen, was auch tatsächlich der Sinn dieser Tokyo Toilets war. The Tokyo Toilet, das sind Kunstinstallationen, das ist ein Kunstprojekt, Toiletten, öffentliche Toiletten ansprechender zu machen. Das kam in den Olympischen Sommerspielen auf 2020, dann kam die Covid-Pandemie und man wollte aber gegen die Verwahrlosung der Städte tun und hat diese Toiletten aufgewertet. Das hat natürlich auch, gerade in dem Hinblick, dass Herr Hirayama in einem nicht so schicken, noblen Viertel von Tokio lebt, in einem nicht gentrifizierten Viertel, wirkt das alles wiederum sehr High Society Plastic Welt. Das hat etwas Künstliches, also nicht nur Künstlerisches, sondern Künstliches. Aber auf der anderen Seite sind diese Toiletten auch total spannend. Das sind wirkliche Kunstinstallationen. Also allein dafür lohnt es sich den Film anzuschauen, um diese schrägen, tollen Toiletten anzuschauen. Wim Wenders war ursprünglich beauftragt, eine Doku über diese Toiletten zu drehen und hat sich dann für einen Spielfilm entschieden, der den Toilettenputzer folgt, dem Toilettenputzer in seinem Tagesablauf folgt. Und allein, was Herr Hirayama so den ganzen Tag über erlegt, wie seine Routine ist, wie er morgens aufsteht, sich die Zähne putzt, rausgeht, sich am Kaffeeautomaten vor dem Haus ein ein Eiskaffee, eine Dose Kaffee besorgt und dann zur Arbeit geht, seine Arbeit verrichtet, mittags im Park sitzt und dem Schattenspiel durch die Blätter zuschaut und dann mit einer kleinen Kleinbildkamera, richtig mit Film und so, Fotos von dem Licht- und Schattenspiel macht, die er dann nach Feierabend in, wenn der Film voll ist, einen kleinen Fotoladen bringt und sich dann später die Fotos aussortiert zu Hause. Das sind alles so einfache, einfache Begebenheiten. Dass er nach der Arbeit in ein Badehaus geht und sich wäscht, dass er dann am Abend in einem kleinen Imbiss etwas isst, später am Abend in eine Bar geht, eine ganz kleine Bar, wo er dann mit ein paar anderen Leuten da sitzt und die Barbetreiberin gibt ihm, weil er ruhig ist und höflich, gerne ein etwas mehr. Die anderen Gäste machen sich darüber lustig. Dann singt sie und House of the Rising Sun, weil sie eigentlich Sängerin ist. Das sind alles so die Routineabläufe, die dann auch durch gewisse Vorkommnisse dann unterbrochen und gestört werden. Da ist sein junger Kollege, der die Arbeit natürlich längst nicht so genau nimmt, der die ganze Zeit quatscht und quasselt, der verliebt ist in eine Frau, die ihn aber irgendwie nicht so richtig, also so ein Teenager halt, so Sinn oder so, ich würde immer so auf Anfang 20 schätzen, den jungen Kollegen. Der will sie beeindrucken, der bequatscht Herrn Hirayama, dass er das Auto bekommt und kündigt dann, und Herr Hirayama muss plötzlich eine doppelte Schicht machen, dann ist an einem Tag, steht plötzlich seine Nichte vor seiner Tür, sitzt da auf der Treppe vor seiner Tür und wohnt dann zwei Tage bei ihm, weil sie von zu Hause weggelaufen ist, und begleitet ihn auf der Toilettenputztour. Und allein diese Geschichte ist ganz wunderschön, wie seine Nichte, die ja, vielleicht 15 ist, die von zu Hause weggelaufen ist und dieses Leben von ihm kennenlernt, die ganz offensichtlich nicht wusste, also die wusste klar, wie, wo er lebt und auch wie er lebt, aber hat das nie gesehen und ist wirklich erstaunt. Du lebst ja wirklich ganz bescheiden hier, du putzt ja tatsächlich Toiletten. Und als dann zwei Tage später die Mutter ankommt und sie abholt in einem schicken Auto mit Chauffeur, wird erstmal klar, was Herr Hirayama scheinbar da aufgegeben hat. Es wird nie geklärt, es wird nie gesagt. Wim Wenders hat mal gemeint, ja, in seiner Vorstellung war Herr Hirayama ein reicher Geschäftsmann, der eines Tages alles hinter sich gelassen hat, weil er der vielleicht getrunken hat, der irgendwann an seinem Fenster in seinem Tower stand, in seinem Hochhaus und Selbstmordgedanken hatte und dann das Spiel in den, dafür gibt es tatsächlich einen japanischen Namen für das Lichtspiel, das Spiel von Licht und Schatten, das durch die Blätter fällt. Das wird im Film auch am Anfang oder am Ende, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, also es wird auf jeden Fall an einer besonderen Stelle, Vorspann oder Abspann, weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr so genau, wird es erwähnt, und als er dieses Licht sieht, ist er ausgestiegen, hat als seiner, also das ist die Vorstellung, die Wim Wenders so sich in seinem Kopf hat, die er aber im Film nicht explizit erklärt. Dann hat er erst als Gärtner und dann als Toilettenmann gearbeitet hat, aber sich diese Liebe für das Licht- und Schattenspiel durch die Blätter halt dadurch bewahrt hat, dass er Fotos davon macht und dass er mittags in seinem kleinen Park mit einem Schrein, er steht am Anfang dieses Parks, ist Eingang dieses Parks ist so ein altes Tor, da bleibt er immer kurz stehen und verbeugt sich, setzt sich dann hin, hat kurze Interaktionen mit mit einer Frau, die auch im Park sitzt, und sie lächeln sich zu, es kommt aber zu nichts. Es sind alles so kleine Geschichten, die der Alltag halt so mit sich bringt, dass er Leute beobachtet, wie ein Obdachloser, der in der Gegend lebt, oder eben die Frau in der Bar, manchmal größer, manchmal weniger. Die Frau in der Bar, die plötzlich sieht da, wie sie ihren Ex-Mann umarmt, wie sie einen Mann umarmt, und es stellt sich heraus, es ist ihr Ex-Mann. Das weiß er aber auch nur, weil der Ex-Mann ihm, er kommt in die Bar, sieht das und verdrückt sich ganz schnell wieder. Er ist diskret, das bringt ihn ein bisschen aus der Fassung, aber er will ja auch sich nicht aufdringen. Und der andere Mann kommt hinterher, stellt sich vor, sagt, er ist der Ex-Mann, er ist krank. Und es kommt zu einem netten Abend, wo die beiden sich ein Bier und Zigaretten teilen. Oder eben die Geschichte mit der Nichte, die fahren zusammen Fahrrad, sie machen Dinge, sie hilft ihm beim Putzen oder schaut ihm einfach zu. Die Schwester, die ankommt und sagt, ja, hier wohnst du also, ich will das gar nicht, ich will nicht urteilen über dich, ich habe das akzeptiert. Unser Vater ist krank, er ist im Krankenhaus, willst du ihn nicht besuchen? Und Herr Hirayama sagt nein. Ganz unspektakulär, aber du merkst in dem Moment, da steckt noch irgendwas dahinter. Der Vater, der ganz offensichtlich mit ihm gebrochen hat. Und der Bruch scheint so tief zu gehen, dass Herr Hirayama nicht ins Krankenhaus gehen will, um seinen Vater zu sehen, der möglicherweise im Sterben liegt. Das sind so viele Schichten in diesem Film, die nicht aufgedeckt werden. Aber sie sind da und das macht etwas mit einem, dass man das einfach beobachtet. Die Kamera ist ruhig, die Bilder sind ruhig. Entschuldigung. Und die Einstellungen sind schön gewählt, aber alles sehr ruhig und unspektakulär. Und die Musik, das sind eigentlich die Songs, die ganze Zeit gespielt werden. Dadurch allein, und dass Herr Hirayama in so bescheidenen Verhältnissen lebt, in einer einfachen Wohnung, die kein Luxus hat, die nicht keine moderne Technologie, das ist nicht irgendwie ein Smart Home, da ist kein Laptop, kein Computer, ich glaube, er hat ein Smartphone, aber ich kann mich nicht erinnern, ob er das groß benutzt, aber all das findet keinen Eingang in seine Welt. Also das moderne Japan von heute, das wir vielleicht so kennen aus YouTube-Mini-Clips und TikTok und Filmen und sonst was von heute, das ist außen vor. Das sieht man so am Rand, aber es wird nicht prominent dargestellt. Was man allerdings von ihm mitbekommt, das ist eben seine Welt, in der er Bücher liest, in der er in eine Buchhandlung geht, in der so ganz offensichtlich sonst nicht so viele Leute gehen, in der er seine Musik hört. Das ist die Musik aus seiner Jugend, aus meiner Jugend. Und dadurch ist er so aus der Zeit gerückt, aber gleichzeitig sieht man halt, ja, das ist das heutige Tokio. Das ist das Auto, das er fährt, ist nicht aus den 80ern, das ist von heute. Das ist das Auto, das die Firma ihm zur Verfügung stellt. All das, die Toiletten sind von heute. Wenn man ein bisschen über die Hintergründe Bescheid weiß, dann erkennt man das sofort. Und gleichzeitig, und auch wenn nicht, ist es relativ naheliegend. Das sind jetzt weder Science-Fiction-Toiletten, die in der Zukunft sind, noch Toiletten, die aus den, 1990ern stammen. Das sind Toiletten von heute. Wirklich, ich kann mal ein paar Bilder, schwer zu beschreiben, wie die aussehen. Es sind Toiletten gleichzeitig Kunstobjekte, ganz unterschiedlich. Eine Toiletten sind weiße, fließende Formen, eine andere Toilette scheint aus Holz und Bambus zusammengezimmert zu sein und eher den Charakter der Behausung von Peter Pan zu haben. Andere Toiletten, haben transparente Wände in verschiedenen Farben, die zu Milchglasscheiben werden, sobald man sie verriegelt. Das kennt ihr vielleicht aus dem ICE, wenn ihr schon mal im vorderen Abteil gesessen habt, dann ist die Milchglastür zum Fahrer oder Fahrerin zur Kabine vorne, das ist Milchglas. Aber das ist nur deshalb Milchglas, weil ein Kontakt geschlossen wurde. Ich habe das mal, glaube ich, in der Sendung mit der Maus gesehen, wie das funktioniert. Ja, natürlich in der Sendung mit der Maus, wo sonst. Und ich habe das aber auch schon selber bei Toiletten erlebt. hier in Köln, ich weiß nicht genau wo. Das ist sehr irritierend, wenn du auf Toilette musst und die Türen sind alle komplett durchsichtig. Sagst du mal, wie soll das denn gehen? Und dann findest du irgendwo eine kleine Aufschrift, die Tür wird zu Milchglas, sobald sie sich verriegeln. Dann denkst du dir, das glaube ich jetzt nicht. Und dann stehst du da und wartest, bis irgendjemand anderes in eine der Toilettenkabinen geht und tatsächlich die Tür zum Milchglas wird. Weil könnte ja sein, dass die nur von innen zum Milchglas wird. Wer weiß das schon? Das ist auch eine so schöne Situation, wo eine Touristin ihn fragt, wie das funktioniert und er ihr das einfach demonstriert. Man fragt sich in dem Moment, er spricht nicht mit ihr, aber er spricht relativ wenig, Herr Hirayama. Das Ganze ist auf Deutsch synchronisiert, also ihr braucht da keine Angst zu haben. Ihr findet den Film auch in der ARD-Mediathek, relativ einfach, Perfect Days Mediathek, einfach googeln, ich kann es verlinken, aber das ist sehr leicht zu finden. Und es ist, wie gesagt, auf Deutsch, es ist also jetzt nicht so, dass man sich, wie lange ist denn der Film, 1,5 Stunden, 2 Stunden? Er ist 123 Minuten, über 2 Stunden und wird nicht langweilig dabei. Also man muss sich nicht 2 Stunden lang japanisch mit Untertiteln anschauen. Er ist deutsch, aber er ist an so einer Stelle, wo die Touristin ihn das fragt, weiß man auch nicht so genau, hat sie ihn auf Englisch angesprochen, spricht er vielleicht kein Englisch, aber eigentlich müsste er Englisch sprechen. Er ist so der Typ, der das könnte, aber er demonstriert ihr das einfach nur und das macht Spaß, solche Momente. Was heißt Spaß? Nein, es ist nicht das falsche Wort, Spaß nicht. Aber es ist interessant, es ist unterhaltsam, es ist etwas, dem man verfolgt diesen Film einfach. Man lässt sich in diesen Film ein. Ich hatte an irgendeinem Punkt auch gemerkt, okay, hier kommt nicht mehr der große Plot-Twist, hier kommt nicht mehr die große Überraschung. Aber da hat der Film mich einfach gefangen genommen und ich war einfach drin in dem Film. Es war so ein Ausflug in eine andere Welt, in eine Welt, die einfach schon durch diesen Tagesablauf, der nicht meiner ist, diese Routine, die nicht meine ist, eine andere Welt ist, aber natürlich auch in eine andere Welt nach Tokio, in ein Tokio, das ich nicht kenne, das ich auch aus Filmen und Fernsehen oder TikTok und YouTube-Videos nicht kenne, wo man vielleicht sonst Japan noch herkennt, überhaupt kenne ich ja relativ wenig. Ich schaue, ich kenne meine eigene Umgebung. Wenn ich mir aktuelle zeitgenössische Filme und Serien anschaue, schaue ich relativ wenig deutsche Produktionen, weil die kenne ich schon. Meistens sind es amerikanische oder auch britische. Und das sind so die Main Three, die ich kenne. Ausflüge in andere Kulturen, in andere Gesellschaften sind selten und dadurch immer wieder spannend für mich. Also das hier allein hat mich schon mal sehr abgeholt, dieses Tokio zu sehen, auch diese unterschiedlichen Seiten von Tokio, wie es heute ist. Das hat mich einfach abgeholt. Und dann war es auch an dem Gefühls, es hat mich auch gefühlsmäßig abgeholt, denn ich habe mich in den Film einfach auf den Film eingelassen und bin einfach mitgegangen und bin mitgeschwommen mit dem Film. Und ich wüsste jetzt tatsächlich nicht genau, wie der Film geendet hat. Ich glaube aber, also wirklich so die letzten Szenen weiß ich nicht, aber ich glaube, insgesamt hat der Film mit etwas geendet, das mich sehr angesprochen hat. Herr Hirayama fährt am Schluss im Auto und man sieht die Kamera direkt auf ihn gerichtet, auf sein Gesicht und er hat wie immer eine seiner Kassetten reingeschoben, und hört, während er fährt und die Kamera frontal auf sein Gesicht gerichtet ist, den Song Feeling Good von Nina Simone. Das ist ja ein älteres Stück, also er hört nicht nur Songs aus den Pop- und Rock-Songs aus den 80ern, sondern halt auch 90ern, 70ern, sondern auch ältere Stücke, aber Feeling Good von Nina Simone ist ja, das ist ja schon, das ist eine Jazz-Swing-Soul-Nummer aus, ich glaube, den 60ern. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, in den 90ern auch nochmal sehr populär. Da kam das nochmal auf. Also es passt alles schon in diese Zeit irgendwie zusammen und das Lied. Während er dieses Lied hört, merkt man, wird diese 4, 5 Tage, diese Woche, vielleicht war es eine Woche, ich weiß es tatsächlich nicht, wie viele Tage wir mit Herrn Hirayama mitgegangen sind. Und das waren aufreibende Tage, die ihn aus seiner Routine immer wieder gerissen haben. All diese kleinen Dinge, die der Kollege, die Freundin von dem Kollegen, der Kollege, der eine seiner Kassetten gemobst hat, weil er im Auto seiner Freundin die Kassetten gespielt hat und sie das überhaupt nicht kannte und sie nicht wusste, was das ist. Und das klingt ja ganz anders, so klingt das auf Kassette. Der junge Kollege mobst die Kassette, steckt sie der Freundin in die Tasche und die kommt später wieder, bringt Herrn Hirayama die Kassette zurück, entschuldigt sich und möchte sie sich nochmal anhören, sitzt dann bei ihm im Auto, hört mit Herrn Hirayama zusammen die Kassette nochmal an, ist total fasziniert und gibt ihm am Schluss zum Abschied einen Kuss und das wiederum wirft Herrn Hirayama total aus der Bahn. All diese Dinge, die Nichte, der Mann von der Barsängerin, all das, die Schwester, das sind alles Sachen, die ihn aus seinen Perfect Days herausgezogen haben. Das ist alles, was ihn aus dem Gleichgewicht gebracht haben und das hat er noch nicht richtig verarbeitet und das bricht jetzt alles raus. Wir sehen alle Gefühle in seinem Gesicht, von Lachen bis Weinen, alles ganz dicht dran. Man ist wirklich, das ist immer dieser Moment, starke Emotionen ausgedrückt und man ist so dicht dran, dass man nicht abrücken kann. Und dazu singt Nina Simone dieses fantastische Lied Feeling Good. Ich spiele euch mal ein paar Takte hier vor. Ich kann leider hier nur jetzt hier bei mir im Feed nur wiederum wegen Zitaterecht maximal 16 Sekunden, nein 15 Sekunden einspielen. Aber auf Enervision in der Mediathek könnt ihr dann ein bisschen mehr hören. Aber hier spiele ich mal ein paar Takte von Feeling Good von Nina Simone. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Das ist einfach ein Wahnsinnssong. Das ist ein Song, der alle Gefühle rauslässt, der auch in mir alle Gefühle rauslässt und rausholt. Wenn ich den Song höre, möchte ich mitsingen, tanzen, wachen und schlafen, lachen und weinen gleichzeitig. Alles in diesem Film. Schreien, heulen, tanzen, singen, jodeln, alles. Das ist, und die Gefühle, die sieht man in ihm. Das ist der perfekte Song für diesen Abschluss. Das ist Feeling Good ist ja kein Song darüber, mir geht's gut, der Tag ist schön, heiti, tai, tralala, sondern das ist ein Siegesschrei über das Leben, das einem Steine und Scheiße in den Weg legt und man hat's geschafft, drüber wegzukommen. Ob's die kleinen Steine sind, die einem aus der wichtigen, für das seelische Gleichgewicht so wichtige Alltagsroutine herausholt oder ob's wirklich ein Befreiungsschlag ist. Es geht in dem Song selber tatsächlich um Emanzipation. Habe ich auch erst jetzt erfahren, was ich mal nachgeschaut habe, worum ging's da? Das ist Rassenemanzipation. Ich weiß, das Wort Rasse soll man eigentlich, aber ihr wisst, was nicht sagen. Aber darum ging's halt. Und das ist dieser Triumphgesang. Ich hab's geschafft. Es geht mir gut. Ich hab's überlebt. Und auch wenn es mir nicht wirklich gut geht, auch wenn hier gerade einfach nur alles raus muss, was sich angesammelt hat. Deswegen lachen und heulen gleichzeitig. Das ist das. Das sagt das. Und wie wichtig das im Einzelnen sein kann. Diese kleinen Routinen, die man für sich aufgebaut hat. Diese kleinen Alltagsroutinen. Diese Perfect Days. Das spüre ich selber immer wieder. Das ist ja auch das, was der Film auch sagt. Es ist so wichtig, diese kleinen, vollkommenen Tage für sich zu haben, gefunden zu haben, was den Tag für einen vollkommen macht. Und diese Routine, die für mich ja auch als jemand mit ADHS etwas unglaublich Wichtiges ist. Zum einen muss ich es lernen, Routinen aufzubauen, damit mein Tag nicht im Chaos versinkt. Das ist total wichtig bei ADHS. Gleichzeitig ist es aber auch für mich persönlich, auch ADHS-bedingt, genauso wichtig, dass sich diese Routinen nicht zu sehr festsetzen, dass sich diese Routinen nicht zu etwas verdichten und etwas werden, das mich erdrückt. Weil aus so einer Routine kann, wenn man ADHS hat, ganz schnell eine Fixierung, eine Hyperfixierung werden, eine Obsession. Und dann komme ich aus diesen Routinen nicht mehr heraus. Ich merke das immer, wenn ich mal, bevor ich jetzt zu meinen Eltern gefahren bin, war ich zum Teil so fest fixiert auf meine Alltagsroutinen, dass es mir wirklich schwer gefallen ist. Ich habe zum Beispiel hier gerade mal einen Ausflug in meine eigene kaputten Alltag, in meine Perfect Days. Hier irgendwann mal ein Whiteboard aufgehängt, wo ich mir die mit Unterteilung in die Tage und Tagesplan, also wo ich mir aufgeschrieben habe, an welchen Wochentagen ich welche Termine und welche Aufgaben vor mir habe, und eine Spalte für Tagesplan. Es ist wirklich so weit, dass ich in diesem Tagesplan Dinge eingetragen habe, die ich gerade eben gemacht habe, nur um sie eingetragen zu haben. Wie wenn ich vom Einkaufen zurückkomme, schreibe ich noch Einkaufen in die List auf das Whiteboard, nur um es ausstreichen zu können. Um dieses Gefühl zu haben, ich habe etwas ausgestrichen, weil das zu meiner Routine gehört, zu meinem Alltag. Das hat was Obsessives, und diese Wichtigkeit, Routinen zu haben, sie aber auch aufbrechen zu können, ohne dass sie einen aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist etwas, was für mich total stark ist. Und auch das ist etwas, was dieser Film für mich auch sagt. Allein der Umstand, dass dieser ansonsten so beherrschte, kultivierte, und er ist ein kultivierter Herr wie Herr Hirayama, am Ende einen Gefühlsausbruch hat, das ist kein Gefühlsausbruch, wo er tobt und schreit und um sich schlägt, sondern einfach nur sein Gesicht. Er ist eigentlich, wenn wir mit der Kamera weit zurückfahren würden, würde man das nicht sehen. Man sieht es nur in seinem Gesicht, dass er gerade seine Gefühle rauslässt, was für diesen Mann ungewöhnlich ist, weil etwas seinen perfekten Alltag gestört hat und so oft gestört hat, dass es ihn aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Was einerseits halt auch sagt, wie gut diese Alltagsroutinen für ihn sind, aber auch für mich ausdrückt, wie gefährlich diese Alltagsroutinen sein können, wenn man sich zu sehr auf sie verlässt, weil einen dann schon die kleinsten Dinge aus dem Gleichgewicht bringen. Feeling Good ist kein Lied darüber, eigentlich kein Song im ursprünglichen Sinn, über dieses Gefühl gewonnen zu haben gegen die kleinen Alltagswidrigkeiten, sondern gegen die großen Probleme. Nur hier werden die kleinen Probleme zu großen Problemen. Und das ist halt auch eine gewisse Gefahr. Auch das drückt der Film aus, auch wenn ich nicht sicher bin, ob der Film das eigentlich ausdrücken wollte oder ob das nur etwas ist, was ich für mich persönlich aus dem Film herausholen kann. Naja, gut, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen wollte. Ich glaube, ich habe jetzt schon viel länger geredet, als ich eigentlich vorhatte, und eigentlich trotzdem viel zu kurz. Das ist jetzt gerade mal eine halbe Stunde oder so, und das ist ein Film, über den könnte man stundenlang reden. Man könnte jede einzelne Szene, jedes einzelne Bild könnte man analysieren. Der Film wäre es auf jeden Fall wert. Oder sagt zwei Worte darüber. Ich weiß es nicht. Mich hat der Film wirklich gepackt, beschäftigt, abgeholt, ist das Wort, das man immer wieder benutzt an der Stelle. Das hat er tatsächlich. Ich würde ihn euch gerne sehr empfehlen. Wirklich, schaut euch den Film an. Nehmt euch die 2 Stunden Zeit, in Ruhe da einzutauchen. Es lohnt sich, finde ich. Vielleicht ist es einfach mal was ganz anderes als das, was ihr sonst seht. Das ist durchaus möglich. Gerade bei mir ist es definitiv etwas ganz anderes gewesen, als was ich sonst sehe. Man landet halt doch immer wieder bei dem, was man schon kennt. Das sind dann Sitcoms, das ist Science Fiction, das ist ein bisschen Action, das ist leichte Unterhaltung. Und das hier war einfach mal was anderes. Es ist nicht mal schwere Kost gewesen, das ist es definitiv nicht, aber es ist einfach es ist einfach nicht das Übliche was man sonst so zu sehen bekommt. Und damit hat es sich für mich gelohnt. Und selbst wenn ich jetzt den Japanuary damit auch abhake, weil, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt keine japanischen Filme mehr im Januar sehe, was eigentlich schade ist, wenn man das nur auf den Januar, ist auch ein bisschen blöd, so eine, es ist Januar, jetzt schaue ich mir japanische Filme an und den Rest des Jahres gar nicht. Nein, eigentlich sollte man das sowieso machen. Da gibt es sehr viele. Ich kenne ja von japanischen Filmen in der Regel dann ohnehin nur Animes. Da gibt es ja auch bessere und schlechtere. Ihr habt ja, erinnert euch vielleicht noch an meinen Nachbar Totoro. Aber Realfilme kenne ich zum Beispiel so gut wie gar keine oder nur sehr wenige. Da lohnt sich's auch nochmal einzutauchen. Aber selbst wenn ich jetzt damit im Januar den Deckel auf den Japanuary drauf mache, hat sich's eigentlich schon gelohnt für mich. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust drauf. Dann geht in die ARD-Mediathek, da könnt ihr das noch schauen. Ich hoffe noch eine ganze Weile. Ansonsten ist der auch irgendwo im Stream zu finden. Das wäre bei dem Film, ja, vielleicht muss man ein bisschen was dafür zahlen, aber das lohnt sich, finde ich. So, jetzt gehe ich heute raus in, was ist ein Sonntag, in den hoffentlich auch irgendwie Perfect Sunday. Ich fürchte eher nicht. Vielleicht schon, wer weiß, es könnte noch ein schöner werden, vielleicht sogar ein sehr, sehr, sehr schöner, vielleicht wird es aber auch ein chaotischer, ich habe keine Ahnung. Ich wünsche euch was, macht's gut und Sayonara.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.